Also ich bin der Meinung, dass prinzipiell alle Menschen einmal auf Hepatitis B und C getestet werden sollen. Als Beispiel gibt es ja da auch in unserem Nachbarland in Deutschland schon seit 2021 ein Programm, also Check-up 35, wo also um das 35. Lebensjahr herum einmal von den Krankenversicherungen übernommen dieser Test durchgeführt wird.
Sie hören den Hörgang MedUni Graz, den Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Graz.
Was passiert in dieser Folge des Hörgangs? Wir sprechen über die Hepatitis-Entzündung der Leber mit Vanessa Stadelbauer-Köllner von der MedUni Graz. Gehen wir der Frage nach, warum diese Erkrankung auch 2026 noch hochaktuell ist, welche Fortschritte es bei der Prävention und bei der Behandlung gibt und weshalb Impfen und Früherkennung so wichtig sind. Ich würde vorschlagen, wenn Sie das interessiert, bleiben Sie noch ein wenig bei uns. Liebe Frau Dr. Vanessa Stadelbauer-Köllner, willkommen bei uns im Hörgang-Podcast.
Dankeschön.
Sie sind tätig an der Klinischen Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie an der MedUni Graz. Sie erforschen dort die chronischen Lebererkrankungen und die damit verbundenen Komplikationen. Der Welthepatitistag, der am 28. Juli stattfindet, der erinnert an eine Krankheit, eben die Hepatitis, die für viele von uns höchstens ein Randthema ist, mit dem man sich dann vielleicht beschäftigt, wenn man in südliche Gefilde verreist oder in noch fernere Länder. Warum geht uns die Hepatitis alle an?
Ja, die Hepatitis, die Entzündung der Leber, ist ein riesengroßes globales Gesundheitsproblem. Als erstes müssen wir, glaube ich, auch noch ein bisschen einordnen, wovon wir da heute sprechen. Heute sprechen wir nämlich von den infektiösen Hepatitis-Formen, also wo Viren die Erkrankung auslösen. Hepatitis heißt ja generell einfach Entzündung der Leber. Es gibt auch viele andere Hepatitis-Formen, die nicht infektiös sind, aber die eben nicht Thema dieses Welthepatitis-Tages sind. An infektiösen Hepatitis-Formen leiden ca. 300 Millionen Menschen weltweit und 1,3 Millionen sterben pro Jahr an den Folgen der viralen Hepatitis, meistens an den Komplikationen der Leberzirrhose oder an Leberkrebs. Und damit ist die infektiöse Hepatitis eine der tödlichsten Infektionskrankheiten weltweit. Und besonders problematisch ist es, dass sehr viele Menschen eine chronische Hepatitis-Infektion haben und nichts von ihrer Infektion wissen, da die Beschwerden oft erst spät auftreten oder sehr unspezifisch sind und nicht gleich erkannt werden.
Dass mit der Leber etwas nicht stimmt, dass da was nicht in Ordnung ist, das merkt man wie bei anderen Organen ja lange nicht. Sie leidet still, wie man so sagt, die größte Drüse des Körpers. Das heißt, die Folge davon ist aber, dass die Krankheit lange unerkannt bleibt.
Ja, ganz genau. Also die, wenn wir jetzt von den chronischen Virushepatitis-Formen sprechen, das ist die Hepatitis B und C. Und dann gibt es auch noch die Hepatitis D wie Delta. Die kommt nur in Kombination mit der Hepatitis B vor. Diese Erkrankungen werden oft viele, viele Jahre nicht erkannt, da die Erstinfektion oft sehr unspezifisch verläuft. Das heißt, da haben nicht alle Menschen eine schwere Leberentzündung und werden gelb bei den Augen oder im Gesicht, sondern das kann sich anfühlen wie einfach irgendein viraler Infekt. Man hat vielleicht ein bisschen Drücken im rechten Oberbauch, man fühlt sich müde und schlapp und es vergeht dann wieder. Aber man weiß gar nicht, dass man sich eben mit einer chronischen Virushepatitis infiziert hat. Die akuten Hepatitis-Formen, das sind vor allem die Hepatitis A und E, die bemerkt man meistens schon dann eben durch eine Gelbsucht, dass die Augen gelb werden, durch generell ein starkes Krankheitsgefühl. Es kann ein Juckreiz an der Haut auftreten und man fühlt sich sehr müde und abgeschlagen. Das heißt, die Menschen, die da eine schwere akute Hepatitis haben, die begeben sich meistens in ärztliche Betreuung. Aber auch da bei den akuten Formen gibt es Verläufe, insbesondere bei Kindern zum Beispiel, die ohne wesentliche Beschwerden ablaufen. Und das ist dann wiederum ein Risiko, dass viele andere Menschen angesteckt werden können.
Wenn Sie an Ihre Patientinnen und Patienten denken, in Graz, was sehen Sie da so im klinischen Alltag? Wie schätzen Sie die Hepatitis-Situation ein?
Ja, wir haben in Österreich zwar einerseits eine sehr, sehr gute medizinische Versorgung und auch seit vielen Jahren natürlich wissen wir, wodurch Hepatitis B und C übertragen werden können. Das wird nämlich durch Blut und Blutprodukte übertragen. Dadurch sind die Neuansteckungen, die durch medizinische Behandlungen passieren, seit den 1980er Jahren deutlich zurückgegangen oder praktisch nicht mehr existent. Dennoch leidet ungefähr 1% der Bevölkerung an einer chronischen Virushepatitis. Etwas mehr an einer Hepatitis B und weniger an einer Hepatitis C. Allerdings haben wir auch in Österreich kein strukturiertes Screening-Programm, sodass sehr viele Menschen eben gar nichts davon wissen oder noch schlimmer, zwar irgendwann schon einmal ein Test gemacht wurde, aber sie das Ergebnis nie wirklich kommuniziert bekommen haben und deswegen mit der chronischen Hepatitis unbehandelt unterwegs sind. Dazu haben wir auch im letzten Jahr eine Studie durchgeführt, wo wir eben genau dieses Problem untersucht haben und anhand von Laborbefunden die Menschen herausgefiltert haben, die eine chronische Hepatitis B oder C haben und die nicht adäquat behandelt wurden. Und die haben wir dann eingeladen, dass sie sich noch einmal untersuchen lassen und eben im Fall der Fälle dann auch eine Behandlung bekommen.
Die Hepatitis A, die galt ja lange als klassische Reiseerkrankung. Gilt das heute noch?
Nein, das hat sich geändert in den letzten Jahren. Natürlich ist nach wie vor die Übertragung eine sogenannte fäko-orale Übertragung. Das heißt, infizierte Personen scheiden das Hepatitis A-Virus über den Stuhl aus und über Verunreinigung von Nahrungsmitteln oder auch direkt über die Hände, die man zum Mund führt, kommen dann die Viren zum Mund. Aber es gibt auch jetzt einige Ausbrüche an Hepatitis A, so zum Beispiel auch im letzten Jahr in Österreich, die jetzt nichts mit Reisen klassischerweise zu tun gehabt haben, sondern der letztjährige Ausbruch hat damit zu tun gehabt, dass kontaminierte, tiefgekühlte Früchte verzehrt wurden. Also diese Früchte, das waren Erdbeeren vor allem, die sind mit dem Hepatitis A-Viren drauf gehabt und diese Früchte werden dann in verschiedenen Lebensmitteln verarbeitet, zum Beispiel in Eis und Erdbeereis zum Beispiel oder in Kuchen. Und wenn die Früchte nur tiefgefroren werden und nicht danach das Ganze dann hoch erhitzt wird, kann es sein, dass die Viren eben nicht abgetötet werden. Und so hatten wir leider letztes Jahr einen relativ großen Ausbruch mit 239 gemeldeten Fällen in Österreich und leider auch 4 Todesfällen. Es gab einige Jahre davor einmal einen Hepatitis A-Ausbruch. Es gibt noch eine andere Risikogruppe an Menschen. Das sind Männer, die Sex mit Männern haben. Und da hatten wir auch relativ viele Fälle in Österreich. Allerdings zum Glück damals keine Todesfälle unter dieser Gruppe.
Damit sind wir auch schon beim Thema Prävention. Gegen welche Formen von Hepatitis kann man sich eigentlich impfen lassen?
Man kann sich gegen die Hepatitis A und gegen die Hepatitis B impfen lassen. Beide Impfungen sind hochwirksame Impfungen und auch sehr, sehr gut verträglich. Die Hepatitis B-Impfung wird auch im Rahmen des kostenlosen Impfprogrammes für alle Neugeborenen in Österreich angeboten. Die Hepatitis A-Impfung leider nicht. Und dadurch haben wir gerade bei der Hepatitis A schon sehr große Impflücken in der Bevölkerung, wodurch es eben dann auch immer wieder zu diesen größeren Ausbrüchen kommen kann. Und die Hepatitis B-Impfung ist auch so, dass eben da die Impfung, wenn die Impfungen im Neugeborenenalter im Rahmen der Sechsfachimpfung erfolgen, leider sehr oft dann auf die Auffrischungsimpfung im Jugendalter vergessen wird und wir da auch immer wieder einmal Ansteckungen mit Hepatitis B sehen von Kindern oder Jugendlichen, die eigentlich als Kinder geimpft wurden, aber dann die Auffrischungsimpfung verabsäumt haben. Ja, leider ist es so in Österreich, dass generell gegenüber Impfungen eine gewisse Skepsis besteht. Nicht gegenüber allen Impfungen, zum Beispiel die FSME-Impfung wird ja sehr, sehr gut angenommen, aber gerade die Hepatitis A und B-Impfung wird wahrscheinlich aufgrund des fehlenden Bewusstseins, wie relevant diese Erkrankungen sind und dass eben die Hepatitis A eine tödliche Erkrankung sein kann. Letztes Jahr eben Todesfälle in Österreich gehabt anhand dieser Erkrankung und die Hepatitis B-Impfung, die chronisch wird und zu Leberzirrhose und Leberkrebs führen kann. Diese Informationen sind vielen Menschen nicht bewusst und dann lassen sie sich nicht impfen. Da wäre es eben sehr, sehr wichtig, dass wir an der Aufklärung, an der Information der Bevölkerung arbeiten, dass dass diese Hepatitisformen jetzt nicht nur irgendwelche Randgruppen der Gesellschaft betreffen und die meisten Menschen glauben, es betrifft sie eh nicht, sondern dass da eben hunderttausende Menschen in Österreich mit dieser Erkrankung leben und es wichtig ist, dass man sich davor schützt und nicht nur sich selbst, sondern auch Menschen im eigenen Umkreis. Es ist zum Beispiel so, dass wenn man Medikamente nehmen muss, die das Immunsystem unterdrücken, dann wirken die Hepatitis A und B-Impfung sehr schlecht und dann kann es sein, dass man keinen Impfschutz aufbauen kann und dann braucht man die sogenannte Herdenimmunität, dass eben alle anderen Menschen rund um einen herum geschützt sind, damit man selbst auch wieder geschützt bleibt.
Besonders gefürchtet sind ja die Hepatitis-Viren, die nicht von selbst abheilen. Wie sehen Sie hier die Heilungschancen?
Ja, bei der Hepatitis C, da hat sich wirklich in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viel in der Forschung getan. Deswegen ist die Hepatitis C derzeit die Virushepatitis, die chronische Virushepatitis, die sich am allerbesten behandeln lässt. In der Vergangenheit war das so, dass die Therapie sehr, sehr schwierig war, mit sehr starken Nebenwirkungen einhergegangen ist und nur ungefähr die Hälfte der Patientinnen und Patienten geheilt werden konnten. Aber eben seit circa mittlerweile 12 Jahren in Österreich haben wir hochwirksame neue Medikamente zur Verfügung, die kaum Nebenwirkungen haben und wo man innerhalb von 8 bis 12 Wochen mit Tabletten eine fast 100%ige Heilungschance hat. Das heißt, die Hepatitis C ist da wirklich ein Paradebeispiel einer chronischen Viruserkrankung, wie eben die Forschung dann zu hocheffektiven Therapien führen kann. Allerdings muss man bei der Hepatitis C dazu sagen, wenn man sie dann ausgeheilt hat, ist man nicht weiterhin immun und geschützt. Das heißt, wenn man sich noch einmal ansteckt, dann hat man noch einmal die Infektion und muss sie auch noch einmal behandeln. Die Hepatitis B ist da etwas schwieriger zu behandeln. Die kann man noch nicht heilen. Die kann man aber mit hocheffektiven virostatischen Medikamenten in ihrer Vermehrung sehr gut unterdrücken, sodass die Lebererkrankung nicht fortschreitet. Aber es ist eine Behandlung, die dann lebenslang durchgeführt werden muss. Da geht die Forschung jetzt natürlich auch schrittweise weiter, aber da gibt es einige Schwierigkeiten. Das Hepatitis B-Virus ist ein perfides Virus. Das baut sich nämlich in das menschliche Erbgut ein und ist dann direkt in den Leberzellen in der DNA zu finden. Das heißt, klassische Methoden der Behandlung, wo einfach die Vermehrung des Virus so stark unterdrückt wird, dass es dann nicht mehr vorhanden ist im Körper, funktionieren bei der Hepatitis B nicht, um es auszuheilen. Sobald die Medikamente abgesetzt sind, können sich die Viren wieder aus diesem Erbgut, das eben im menschlichen Erbgut eingebaut ist, vermehren. Da ist natürlich große Hoffnung an neue Strategien, die dann direkt die genetische Substanz eben behandeln können und die zum Beispiel einfach dieses Virus versuchen herauszuschneiden aus dem menschlichen Erbgut.
Zwischenfrage, welche Personengruppen sollten sich eigentlich testen lassen?
Also ich bin der Meinung, dass prinzipiell alle Menschen einmal auf Hepatitis B und C getestet werden sollen. Als Beispiel gibt es ja da auch in unserem Nachbarland in Deutschland schon seit 2021 ein Programm, also Check-up 35, wo um das 35. Lebensjahr herum einmal von den Krankenversicherungen übernommen dieser Test durchgeführt wird. Prinzipiell sind Menschen dann besonders gefährdet für die chronischen Virushepatitis-Erkrankungen, wenn sie mit Blut oder Blutprodukten zu tun haben. Das heißt, das ist Personal in Krankenhäusern, in Gesundheitseinrichtungen, die sollen alle gegen Hepatitis B geimpft werden und bezüglich Hepatitis C muss man eben darauf achten, dass wenn man eine Stichverletzung zum Beispiel hat, dass man dann entsprechend testet. Menschen, die an der Dialyse sind, haben ein höheres Risiko. Menschen, die chronisch krank sind, sehr viel sich im Krankenhaus aufhalten, haben ein höheres Risiko. Menschen, die vor den 1980er Jahren Bluttransfusionen gehabt haben oder die in Ländern medizinische Eingriffe gehabt haben, wo die Gesundheitsstandards nicht so hoch sind wie bei uns, sollen sich testen lassen. Also es gibt eine ganz lange Liste, auch in den medizinischen Leitlinien, wer sich testen lassen soll. Und am besten gefällt mir dann immer der letzte Punkt unten, wo dann steht, alle, die einen Test möchten, sollen einen Test bekommen. Und das kann ich eben absolut unterschreiben. Wenn zum Beispiel die Leberwerte erhöht sind, sollte als allererstes eben ein Test auf chronische Hepatitis B und C erfolgen.
Die Hepatitis C, das ist ja nicht nur eine reine Lebererkrankung, das ist eine systemische Erkrankung. Ist das richtig soweit?
Ja, das stimmt. Die Hepatitis C befällt zwar die Leber, aber auch viele andere Organe und Zellen in unserem Körper. Und das hat dann verschiedenste Auswirkungen. Zum Beispiel kann es auf das Gehirn Auswirkungen haben, dass die kognitive Funktion etwas eingeschränkt ist. In der Vergangenheit haben Forschungsarbeiten auch gezeigt, dass es zu Problemen mit Verkalkungen von Gefäßen kommen kann. Und wir haben in unserer Forschung vor einigen Jahren gezeigt, dass auch die weißen Blutkörperchen und ganz spezielle weiße Blutkörperchen, die neutrophilen Granulozyten, vom Hepatitis C-Virus infiziert werden. Und diese neutrophilen Granulozyten brauchen wir in unserem Körper als erste Infektabwehr, die zum Beispiel Bakterien dann abtöten, wenn Bakterien in unseren Körper eindringen. Und wir konnten eben zeigen, dass durch diese Infektion mit dem Hepatitis C-Virus sich die Funktion der neutrophilen Granulozyten verschlechtert. Das heißt, die Menschen haben eine höhere Infektanfälligkeit und wenn dann die Hepatitis C ausgeheilt wird, dann diese verschlechterte Funktion sich wieder normalisiert und die neutrophilen Granulozyten wieder ihre Funktion aufnehmen, so wie es sein sollte. Also es ist nicht nur ein Problem der Leber, sondern eben ein Problem des ganzen Körpers. Deswegen soll jede bekannte Hepatitis C-Infektion therapiert werden. Das ist auch das Ziel der WHO. Die WHO möchte, dass die Hepatitis C bis 2030 ausgerottet wird auf der Welt. Das wird wahrscheinlich leider nicht funktionieren, aber solche Ziele sind natürlich ganz wichtig, damit man weiß, in welche Richtung man arbeitet und eben diesen Weg gehen kann, auch wenn es vielleicht ein paar Jahre länger dauern wird.
Wenn wir jetzt schon auf der internationalen Ebene sind, die Trump-Regierung in den USA drängt darauf, die Immunisierung gegen bestimmte virale Erkrankungen zu streichen. Darunter so wichtige wie Influenza oder eben auch Hepatitis B. Solche Entwicklungen, die kommen ja normalerweise irgendwann auch zu uns herüber. Was sehen Sie da auf uns zukommen?
Ja, das ist natürlich, war eine entsetzliche Neuigkeit für uns alle, die in diesem Bereich arbeiten, als wir gehört haben, dass eben in den USA zum Beispiel die Hepatitis B-Impfung gestrichen wird in den Impfprogrammen. Man kann nur hoffen, dass bei uns die Entscheidungsträger im Gesundheitssystem dann doch auf die Fachberaterinnen und Fachberater hören, welche Impfungen sinnvoll und wichtig sind und eben auch die Bevölkerung sich entsprechend weiterbildet, dass es eine entsprechende Gesundheitsinformation gibt, die für alle gut verständlich ist, wie wichtig Impfungen sind. Denn jede Erkrankung, die wir verhindern können durch eine Impfung, ist eben eine Erkrankung weniger, die auftritt. Und wir schützen nicht nur uns selbst, sondern eben auch andere Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel eben kein Impfansprechen zeigen. Und ja, also ich hoffe da sehr auf unsere Politik und unser Gesundheitssystem, dass diese schrecklichen Entwicklungen nicht eins zu eins bei uns übernommen werden. Und natürlich ist es so, dass alle Impfungen, die in Gratis-Impfprogrammen drinnen sind, eher noch angenommen werden, als wenn man dann auch noch etwas zahlen muss dafür, insbesondere wenn jetzt schon alles teurer wird und das Leben schwer zu finanzieren ist.
Noch ein Thema, das ich einbringen möchte, ist die Gesundheitskommunikation, die einen immer größeren Stellenwert bekommt in der Wissenschaftsgemeinde. Gibt es einen Punkt, den wir in diesem Bereich unbedingt verbessern sollten?
In der Gesundheitskommunikation denke ich, dass es ganz wichtig ist, möglichst früh schon anzufangen, dass in den Schulen die Lehrpläne in Biologie entsprechend überarbeitet werden, dass da mehr Gesundheitsinformation, mehr Information zur Gesundheitskompetenz drinnen vorkommt und dass man sich bemüht, dass die Kommunikation wirklich bei den Menschen ankommt. Wir Ärztinnen und Ärzte neigen leider ja manchmal dann dazu, etwas zu kompliziert zu sprechen, sodass das für viele Menschen schwer verständlich ist und dass wir da zusammenarbeiten eben mit Menschen, die sich mit Kommunikation gut auskennen, wie wir die Information zu den Menschen bringen. Das ist vor allem auch eine Bringschuld des Gesundheitssystems, glaube ich, und weniger eine Hohlschuld der Menschen, dass wir da schauen, dass wir die Information an die Menschen bringen.
Ganz zum Schluss noch eine persönliche Frage. Welche Botschaft möchten Sie den Menschen heute rund um den Welthepatitis-Tag mitgeben?
Hepatitis ist eine Erkrankung, die jeden treffen kann und es gibt zumindest gegen zwei Formen eine sehr wirksame Schutzimpfung. Deswegen testen und impfen und eben wenn ein positiver Test auftritt, dann entsprechend behandeln. Das wäre meine Botschaft an alle.
Frau Dr. Stadelbauer-Köllner, danke für den Appell und für das Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dankeschön.
Und das war unsere heutige Podcast-Folge zum Welthepatitis-Tag 2026. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch und teilen Sie die Folge auch gerne weiter. Bis zum nächsten Mal und bis wir uns wiederhören, noch einen Hinweis. Sie finden uns auf allen großen Podcast-Plattformen sowie auf www.spektrum.de/podcast.
Das war der Hörgang MedUni Graz. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Graz.